Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Ideen, die die Welt veränderten. Einige Ideen haben Sie in den letzten Wochen schon vorgestellt bekommen. Vorgestellt ist ein gutes Stichwort. Ich stelle erst mal kurz mich vor. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen Semester um Semester organisieren zu dürfen. Falls Sie sich für die Reihen interessieren, ich glaube, wir sind jetzt in der 16. Folge, wenn mich nicht alles täuscht, und Aufnahmen der Vorträge, die bisher gelaufen sind, jedenfalls der meisten, finden Sie im Internet. Ich lasse nachher oder gleich diese Karten durchgehen, da finden Sie die URL und da können Sie sich, wenn Sie wollen, denn mal ein bisschen umtun und reinhören. Heute steht was auf dem Programm, was wir ja alle gerne erreichen wollen: Fortschritt. Und wir haben sozusagen einen Kenner der Materie da, Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Ich glaube, mittlerweile zum 5., 6. Mal auch schon in diesen Reihen. Also sollten Sie heute inspiriert werden, seine Vorträge dürften online stehen, können Sie sich mal anhören. Was lässt sich über den Referent sagen? Mal wieder mehr, als der Abend Zeit zur Verfügung stellt, also mache ich es kurz. Herr Fischer hat studiert und er hat einen Abschluss zuerst erworben, ein Diplom als Physiker, dann einen Doktortitel als Biologe und dann hat er sich habilitiert als Wissenschaftshistoriker. Er ist wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ich glaube, das darf man so sagen, einer der profiliertesten Vermittler in Sachen Wissenschaft in Deutschland. Ich habe gerade das große Vergnügen und sollte mir langweilig werden während Ihres Vortrags, darf ich schon mal ein bisschen reingucken. Nein, tue ich nicht. Er hat mir eins seiner letzten Werke mitgebracht. Ich glaube, es ist nicht das letzte. Ne? Das geht so schnell bei dem Mann. Er hat, glaube ich, über 50 Bücher mittlerweile am Markt. Ich wüsste nicht, von welchen ich ihm abraten sollte. Also kaufen Sie das ganze Paket, dann haben Sie auch für ein paar Wochen ausgesorgt mit der Lektüre oder noch etwas länger. Also, hier in der Hand habe ich die andere Leichtigkeit des Seins. Vielleicht entdecken Sie die Anspielung in dem Titel, wenn nicht, klären wir das vielleicht im Laufe des Abends noch auf. Das ist eine Biografie, eine Autobiografie, die Ernst-Peter Fischer vorgelegt hat. Und ich bin mir sicher, auch das wird eine spannende Lektüre. Für mich zumindest, vielleicht für Sie auch. Und ich bin mir sicher, wir hören jetzt einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Fortschritt. Herzlich willkommen, Ernst-Peter Fischer.
Ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, für die freundliche Einführung, für die auch Einladung. Ich glaube, ich bin wirklich zum 6. Mal hier. Ich verstehe nicht ganz, wie Sie das aushalten. Also 6 Mal sind belastbar. Also es ist für mich ein wunderbares Vergnügen, immer wieder mal ein neues Thema hier anschneiden zu dürfen. Sie haben ja gehört, die Reihe geht über Ideen, die die Welt veränderten. Und ich möchte Ihnen über die Idee sagen, die die Welt am meisten verändert hat, auch wenn Sie das gar nicht glauben. Ich glaube, es gibt keine Idee, die Ihre Lebenswirklichkeit so bestimmt wie die Idee des Fortschritts. Und Sie sollten alle sich wundern, dass Sie nicht sozusagen jeden Morgen das hohe Lied des Fortschritts anstimmen. Ich habe mich gefragt, wie viele Leute wohl heute Abend kommen. Und jetzt nehmen wir mal an, das sind zwar angenehm viele, aber es hätten auch mehr sein können. Wenn ich diesen Vortrag in den 60er Jahren gehalten hätte über Fortschritt, wäre der Hörsaal voll gewesen, wir hätten den nächsten noch dazu nehmen müssen. Es gab eine Zeit, da gab es den Fortschrittsglauben und alle drängten nur zum Fortschritt. Heute ist es so, dass wenn Sie in eine Buchhandlung gehen und einen Titel suchen, ein Buch suchen, das den Titel Fortschritt im Titel haben Sie Mühe. Was Sie leicht finden, sind Bücher, die vom Risiko handeln. Also dass die Risikogesellschaft, gerade ist ein Buch über das Risiko bei Entscheidungen. Also da geht es nur um Risiken bei Entscheidungen. Stellen Sie sich mal vor, Sie treffen eine Entscheidung und wenn Sie doch eine Entscheidung treffen, wollen Sie doch weiterkommen durch die Entscheidung. Aber das Buch sagt Ihnen nur, welche Risiken Sie eingehen. Also wenn Sie morgens einen Apfel essen, gehen Sie ein Risiko ein. Wenn Sie Kaffee trinken, gehen Sie ein Risiko ein. Wenn Sie mit jemandem sprechen, gehen Sie ein Risiko ein. Ich finde das grauenhaft. Seit wann sind wir eine Risikogesellschaft? Ich kann Ihnen das genauer sagen, gleich sei, woher das kommt. Demnächst erscheint ein Buch, Das Risikoparadox, von Ottfried Renn, den ich sehr schätze. Das Buch, Das Risikoparadox, fängt wenigstens mit einer vernünftigen Einschätzung an. Es fängt mit der vernünftigen Einschätzung an, dass wir noch nie in einer Welt gelebt haben, die so sicher war wie diese. Noch nie hat eine Gesellschaft so wenig Unfälle gehabt. Unfälle im Haushalt, Unfälle in der Freizeit, Unfälle im Beruf, Unfälle im Verkehr. Wenn Sie so alt sind wie ich, dann wüssten Sie noch, was es in meiner Kindheit für Todeszahlen beim Verkehr gab. Und das waren ganz viel ansehnige Fahrzeuge. Heute fahren sehr viel mehr Fahrzeuge, sehr viel schneller. Und die Todesziffer ist minimal geworden. Wir leben so sicher wie noch nie. In dem Stück Der Kontrabass sagt er einmal, der Kontrabassist, er ist so sicher, er traut sich nicht mehr auf die Straße. Wir leben in einer sicheren Gesellschaft. Sie waren noch, die können so gesund, die sind noch nie so gesund gewesen. Objektiv, subjektiv sind sie alle krank, ich weiß. Aber objektiv waren sie noch nie so gesund. Sie sind noch nie so alt geworden und sie sind noch nie unter guten Bedingungen so alt geworden. Wo sie hingehen, überall, wo sie hinschauen, sehen sie Sicherheit und sehen sie auch Fortschritte. Selbst die Steuerfahndung macht Fortschritte, wie wir jetzt gehört haben. Also überall, sie können sicher sein, dass Steuerbetrüger jetzt erwischt werden. Und egal, ob sie mit der CSU verbandelt sind oder nicht. Also mit anderen Worten, wo Sie hinschauen, die Welt wird sicherer und wir reden nur vom Risiko. Wir haben ein Risiko, dass irgendwo ein Kernkraftwerk explodiert, wir haben ein Risiko, dass wir vielleicht uns vergiften. Und wir sind umgeben mit Risiken und wir haben bei der Medizin haben wir das Gefühl, dass da Risiken bei neuen Medikamenten sind. Also wir haben unbedingt dauernd eine Risikowahrnehmung. Ich schlage vor, dass kommt auch aus dem Buch von Ottfried Renn, dass Sie mal mehr darüber nachdenken, dass Sie nicht eine Risikowahrnehmung haben, sondern dass wir umgeben sind von Risikowahrgebern. Also um uns herum sind Leute, die uns Risiken mitteilen. Also zum Beispiel Dioxin, das Stichwort. Dann denken Sie sofort, das ist ein großes Risiko, weil irgendwann mal bei irgendeiner chemischen Fabrik irgendetwas Dioxin freigesetzt worden ist und das hat ein Risiko bedeutet. Seit dieser Zeit hat die chemische Industrie ungeheure Anstrengungen übernommen, ungeheure Erfolge erzielt und das Dioxin ist sozusagen verschwunden als Problemfall. Aber davon haben Sie in der Zeitung nichts gelesen. Das heißt also, die Sicherheitswahrnehmung ist null, weil es den Sicherheitswahrgeber nicht gibt. Es gibt nur den Risikowahrgeber und das ist ein großes Problem, mit dem wir leben müssen, wenn wir über die Idee des Fortschritts sprechen. Wir erleben Fortschritt, wir erleben Sicherheit und Sie reden vom Risiko, also die Bücher reden vom Risiko, die Tagesschau redet vom Risiko, auch der Fortschritt in der Medizin ist unübersehbar. Ohne den Fortschritt in der Medizin wäre ich gar nicht hier. Vor etwa anderthalb Jahren ist meine Aorta gerissen komplett, fünf Jahre vorher wäre die Operation gar nicht da gewesen. Ich lebe nur, weil es Fortschritte in der Medizin gibt. Ich habe einen Enkelsohn, der ist ohne Finger geboren, der ist achtmal inzwischen an den beiden Händen operiert worden und hat jetzt vier Finger. Wenn Sie, als er geboren wurde, im Internet nachgeschaut haben, unter dem Syndrom, standen da nur katastrophale Szenarien. Das heißt, vor 20 Jahren waren solche Kinder quasi zum Behinderten dahindämmern verurteilt. Heute wird mein Enkel ein ganz normales Kind. Das nennt man Fortschritt. Da ist kein Risiko, da ist Fortschritt, verflixt nochmal. Warum jubeln wir nicht über diesen Fortschritt? Sie gucken mich so alle so an, als ob Sie jetzt auf das Risiko warten. Da ist kein Risiko, es ist einfach nur Fortschritt. Sie leben in einer fantastisch sicheren, ungeheuer fortschreitenden Welt. Ihre Autos waren so schnell wie nie zuvor. Sie können heute Nachmittag noch nach Frankfurt fahren und wenn die Lufthansa nicht streikt, sind Sie übermorgen in China oder in Tibet. Überlegen Sie mal, wie das geht. Sie beherrschen Raum und Zeit. Sie haben einen ungeheuren Fortschrittsmechanismus. Sie können hellere Lampen machen, die viel weniger Energie produzieren. Überall, wo Sie hinschauen, ist Fortschritt und Sie reden nur vom Risiko. Also jedenfalls die Bücher. Es ist allerdings, das ist jetzt der Punkt, auf den natürlich wichtig wird, in dieser Idee des Fortschritts eine bestimmte Ambivalenz. Ich möchte Ihnen zwei Formen der Ambivalenz des Fortschritts vorführen, bevor ich den Fortschritt expliziere, was ich eigentlich verstehe unter Fortschritt und bevor ich Ihnen so etwas wie eine Geschichte der Fortschrittsidee erzähle. Die Ambivalenz sehen Sie am besten darin, also einfach historisch, in unserer westlichen Gesellschaft waren die 60er Jahre ein Zeitalter des Fortschrittsglaubens. Der Fortschritt bestand damals unter anderem darin, dass man der Meinung war, so gut Bescheid zu wissen, dass man die Zukunft vorhersagen konnte. Robert Jung, den Sie alle sicher schätzen, hat damals massenhaft Vorlesungen gehalten, Futurologie als exakte Wissenschaft. Es wurde genau gesagt, wie man was machen müsste, um die Menschen wann glücklich zu machen. Das wurde damals in den 60er Jahren verkündet. Das nannte man Fortschrittsglaube, der war allgemein. Die katholische Kirche lockerte sich durch das Zweite Vatikanische Konzil, die machte Fortschritte, Khrushchev öffnete die kommunistische Starrheit, man hatte das Gefühl, das System wird fortschrittlicher. In der Medizin gab es die Herztransplantation, die Immunreaktionen konnten beherrscht werden, das war ein ungeheurer Fortschritt. Ich rede gar nicht mehr von den Nierentransplantationen, die haben wir einfach so einkassiert, als nebenbei, das macht man halt so inzwischen. Dass das ein Fortschritt ist, sollte man aber vielleicht mal zur Kenntnis nehmen. Dann wurden damals in den 60er Jahren Trans-Europa-Express-Züge gemacht, also plötzlich konnten sie mit einem Rutsch, also von der Stadt, wo ich komme, nach Wuppertal, nach Chur fahren. Heute ist Chur natürlich von hier aus viel leichter zu erreichen, aber das sind die Riesenfortschritte, die man machte in Raum und Zeit. Und in den 60er Jahren war man triumphierend dabei, auch das letzte offene Areal zu erobern durch Fortschritt, das war die Zukunft. Deshalb Futurologie, wo immer sie hinschauten. Es wimmelte damals von Büchern, die das Jahr 2000 ankündigten, wo man spielen leicht mit Atomkraft Bergdurchstöße machen würde. Also, dass man sich damit Hammern und Böhren aufhalten würde, war gar nicht mehr vorgesehen. Man machte einfach einen Schuss mit der Atombombe und schon war Gotthard 2 da oder so ähnlich. Da steht da alles drin. Da steht auch drin, dass man die Menschheit so weit entwickeln könnte, dass religionsbedingte Kriege nicht mehr möglich sein werden. Können Sie nachlesen. In den Büchern der 60er Jahre, Fortschrittsglaube war unendlich. Und man flog zum Mond, man konnte berechnen, zum Mond fliegen. Das war ein ungeheurer Fortschritt. 1961 erklärte Kennedy, am Ende des Jahrzehnts sind wir auf dem Mond. Und man machte das, das ist Fortschritt, dass man das kann. Und dann war man auf dem Mond. Und dann wurde in Deutschland im Bundesinnenministerium eine Abteilung Umweltschutz eingerichtet. Jetzt ging es nämlich in die andere Richtung. Jetzt wurde plötzlich gemerkt, dass man bei diesem ganzen Fortschritt etwas übersehen hatte, nämlich die Endlichkeit der Ressourcen vielleicht, dass da Umweltprobleme waren. Und auf einmal, Anfang der 70er Jahre, war nicht mehr die Idee des Fortschritts oder die Idee des Wachstums ausschlaggebend, sondern dann erschien ein Buch, das hieß »Die Grenzen des Wachstums«. Und wir sagen immer, bis heute noch, dass in den 70er Jahren die Grenzen des Wachstums beschrieben worden sind. Es hat sich noch nicht rumgesprochen, dass das Buch gar nicht so hieß. Das Buch hieß die Grenzen beim Wachstum. Also Wachstum und Fortschritt war immer noch die Idee, nur langsamer. Aber trotzdem, wir sagen, in Deutschland haben wir das übersetzt als Grenzen des Wachstums und wir zitieren das auch, Grenzen des Wachstums, aber die wurden nicht angegeben. Also wir haben trotzdem die Ambivalenz in den 60er Jahren, Trompetenstöße, Fortschritt über alles. In den 70er Jahren die Grenzen beim Wachstum. Im Westen, aber nicht im Osten. Es ist gerade die Autobiografie von Michail Gorbatschow erschienen. Das habe ich mir doch extra rausgeschnitten. Und der Gorbatschow sagt, dass er deshalb in das ZK aufgenommen wurde, jetzt habe ich diese Seite, wo habe ich die hingetan? Ah, da ist sie. Aufgenommen wurde, weil er den Ingenieuren in Leningrad versprechen konnte, dass die Idee der Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts umgesetzt würde. Und in Russland war man damals offen bei der Jugend. Man wollte unbedingt eine wissenschaftlich-technische Revolution. Und auf den nächsten 5-6 Seiten von Gorbatschows Autobiografie geht immer nur darüber, dass die wissenschaftlich-technische Revolution im ZK beschlossen worden ist, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt bei den Ingenieuren durchgeführt worden ist, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt in der Rechentechnik, Robotertechnik, Rotorfließband, Biotechnologie, Gentechnik, dass das massiv in die russische Gesellschaft eingeschoben werden konnte. Und das ist Perestroika. Fortschritt. Der Fortschritt war im Westen schon längst beerdigt. Der Fortschritt war im Westen schon längst gewiss, was an ein Ende kommt, wird da noch gefeiert. Aber das ist auch, was ich Ambivalenz nenne. Denn während der Westen in den 70er und 80er Jahren damit beschäftigt war, Abschied von der Idee des Fortschritts zu nehmen, komme ich noch darauf, warum, fing man im Osten damit an. Und im Osten ist die Grundlage dafür, die Philosophie des Marxismus-Leninismus. Und diese Philosophie des Marxismus-Leninismus ist eindeutig. Marx hat gesagt, Geschichte ist die zunehmende Beherrschung der Natur durch den technischen Fortschritt. Genau das hat man dann gemacht. Und das wurde in den 80er Jahren in der Sowjetunion nochmal massiv vorangetrieben. Dadurch hat Gorbatschow dann sein großes Versprechen eingehalten. Nur da ist ja dann manches anders gelaufen, als man sich das so gedacht hat. Und das, ich wollte nur sagen, das ist eine Ambivalenz des Fortschritts, dass man gewissermaßen das immer an einer Stelle entdeckt, an der anderen Stelle das schon nicht gesehen hat, während gleichzeitig trotzdem das Verlangen der Menschen nach Fortschritt unübersehbar ist. Das ist, halte ich sowieso für eine ganz wichtige, grundlegende Beobachtung, die man machen muss. Sie können zwar sagen, dass Sie Fortschritt vielleicht langweilig finden oder so viel davon gesehen haben, aber der Fortschritt gehört zum Menschen. Menschen wollen Fortschritt. Nietzsche hat das in seinem Buch Wille zur Macht ausgedrückt. Menschen haben einen Willen zur Macht und Macht ist das, was sich im Fortschritt äußert. Fortschritt ist immer, dass ich mehr Macht habe über etwas anderes. Ich habe mehr Macht über Raum und Zeit, wenn ich schneller fahren kann. Ich habe mehr Macht über die Natur, wenn ich die Erträge erhöhen kann. Ich habe mehr Macht über den Körper, wenn ich besser operieren kann. Also es geht immer um Macht. Und dieser Wille zur Macht, der drückt sich ganz vornehm, also im Menschen aus. Deshalb ist der Mensch per se angelegt, von seinem Wesen her zum Fortschritt hin zu streben. Wir können gar nicht andererseits zum Fortschritt streben. Die Frage ist nur, wird er darauf gleich eingehen, warum das so lange gedauert hat, bis unsere Kultur das eigentlich angefangen hat. Das habe ich ja noch nicht erzählt. Ich habe noch nicht gesagt, seit wann eigentlich diese Idee des Fortschritts in unserer Kultur so großartig eingesetzt ist und seit wann unsere Zivilisation so operiert, dass Sie da im Wohlstand leben können. Übrigens, Sie können diese Idee des Willens zur Macht auch die Idee mit Goethes Helden faustisch nennen. Es ist sozusagen das Faustische im Menschen, das immer mehr will, immer Einfluss haben will. Aber dann kommen wir natürlich schon an die Gegenmächte, denn in Goethes Faust ist zwar der Faust voll damit beschäftigt, immer mehr Land zu erobern, immer mehr Macht über die Erde zu gewinnen, immer breiter seinen Machtbereich auszudehnen. Und zum Schluss hat er das ja auch geschafft, und er möchte ja endlich zur Ruhe kommen und zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Aber für die Philologen unter Ihnen, er sagt das nur im Konjunktiv, was unser Deutschlehrer uns nie gesagt hat. Also er möge doch verweilen, er sei doch so schön, er ist nämlich nicht schön. Und als Faust dann da endlich sitzt und eigentlich das Gefühl hat, alles erreicht zu haben, kommt jemand durch das Schlüsselloch. Es ist die Sorge, weil in dieser gottverdammten Fortschrittsidee die Sorge steckt, ob das auch weitergeht so. Also ich habe ja jetzt heute Fortschritt erreicht, aber klappt das morgen auch noch? Fortschritt hat nämlich diese Verdammnis, dass es nicht reicht, heute fortzuschreiten, sondern morgen, übermorgen. Also das weiß ich nicht, und so dass man da immer Sorge hat und Sorge gehört aber zu Menschen und wir haben diese Sorgen, aber wir machen trotzdem Fortschritte, denn wir haben als Menschen alle ein Ziel, nämlich eine Welt zu schaffen, in der es unsere Kinder besser haben. Es hat noch nie jemand gesagt, dass er eine Welt machen will, in der es die Kinder schlechter haben. Also eine Welt zu schaffen, in der es die Kinder besser haben, das nennt man Fortschritt, weil besser haben heißt, dass sie mehr Macht über die Nahrungsmittel haben, mehr Macht über die Wohnverhältnisse haben, mehr Macht über ihre Position auf der Welt haben. Und das ist so die große Idee des Fortschritts. Und die Frage ist, wann ist man auf die Idee gekommen, dass das Leben besser werden kann? Also jetzt, aber es gibt in der Ambivalenz des Fortschritts, in der Idee des Fortschritts noch eine Ambivalenz. Und auf die möchte ich hinweisen durch ein Gedicht von Erich Kästner. Das Gedicht von Erich Kästner heißt Die Entwicklung der Menschheit. Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun den Flöhen entflohen in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern, Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr. Sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort und fliegen steil in den Himmel empor und bleiben 2 Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Licht betrachtet sind sie im Grund noch immer dieselben Affen. Das ist die Ambivalenz des Fortschritts. Wir haben ja wirklich Wasserspülung. Wir haben wirklich 30. Etage. Übrigens, das Gedicht ist von 1932. Sie spalten Atome. Das ist natürlich eine merkwürdige Idee. Damals konnte man das noch nicht. Das dauerte noch 6 Jahre. Und ich kann das nur so deuten, dass Kästner keine Ahnung hatte, was da los war. Und deshalb ja auch diese Spaltenatome auf derselben Wahrheitsfindung ist wie die Stiluntersuchung mit Cäsars Plattfüßen. Ich glaube, dass es einfach nur ironisch gemeint war. Und wenn er sagt, sie heilen Inzest, dann ist er einfach schlecht informiert. Inzest ist eine Vorgabe der Natur und es hat nichts mit irgendwelchen Krankheiten zu tun, sondern ist ein Schutzmittel der Natur, um die genetische Vielfalt zu erhalten. Also da hat er irgendwas völlig missverstanden, aber das rechnen wir ihm mal nicht an. Trotzdem ist natürlich klar, dass bei allem Fortschritt, also wir bauen höhere Häuser, wir haben mehr Wasserspülung, wir können mit den Atomen machen, was wir wollen, wir können medizinisch machen, was wir wollen, wir sind immer noch dieselben Affen. Also die Menschheit entwickelt sich nicht. Also der Mensch entwickelt sich nicht, was immer das sagen kann. Also Fortschritt ist irgendwie ambivalent in dem Sinne, dass wir zwar alle Willen zur Macht haben, faustische Menschen werden wollen und Fortschritt erreichen wollen, aber der Fortschritt ist nicht etwas, was überall geht. Es ist zum Beispiel sehr schwierig, wenn nicht unsinnig, zu versuchen, vom Fortschritt in der Kunst zu sprechen. Also ist jetzt Van Gogh besser als Rembrandt oder ist Picasso besser als Van Gogh oder so Blödsinn? Also das kann man nicht machen. Also ist das ein Fortschritt in der Malerei? Das ist also schwierig durchzuhalten oder in der Philosophie. Also ist Heidegger ein Fortschritt über Sokrates oder so etwas ähnlich? Das ist völlig unsinnig, das zu diskutieren. Ich habe da eine Meinung dazu, aber das hat ja keine Bedeutung. Also Fortschritt ist also schwierig und vermutlich ist Fortschritt nur etwas, was man im Rahmen einer technischen, naturwissenschaftlichen Entwicklung definieren kann, in der Art, wie ich das gemacht habe, über die Macht, die dazugehört. Aber die Ambivalenz ist eben, dass man offenbar machen kann, was man will in der technischen Umwelt. Die Menschen, die das machen, die Menschen, die den Fortschritt erfahren, sie bleiben dieselben. Die Frage ist, ob das stimmt. Der Ausdruck, die Entwicklung der Menschheit, den Kästner bei der Überschrift dieses Gedichtes benutzt, wenn Sie danach suchen, ob sich jemand in ähnlicher Weise schon mal geäußert hat, stoßen Sie natürlich wieder auf Goethe. Es gibt ein Gespräch mit seinem Sekretär Eckermann am 23. Oktober 1828. Da diskutieren die beiden die Entwicklung der Menschheit. Und Eckermann sagt, die Entwicklung der Menschheit scheint auf Jahrtausende angelegt. Das ist natürlich eine Entwicklung, die fortschreitet. Wer weiß, erwiderte Goethe, vielleicht auf Millionen Jahre. Aber lass die Menschheit dauern, solange sie will. Es wird ihr nie an Hindernissen fehlen, die ihr zu schaffen machen. Und nie an allerlei Not, damit sie ihre Kräfte entwickle. Klüger und einsichtiger wird sie werden. Nicht, das ist mein Kästner. Aber besser, glücklicher und tatkräftiger nicht. Also ist die Vorgabe der Fortschritt der Technik ein Fortschritt des menschlichen Glücks bedeutet. Vielleicht, so Goethe, wird Gott eines Tages wieder alles zusammenschlagen zu einer verjüngten Schöpfung. Und er bestellte eine Flasche Wein. Also das ist so der Fortschritt der Menschheit, dass man das sagen kann und eine Flasche Wein bestellen kann, die wahrscheinlich auch noch gekühlt wird. Aber das sind so die Ambivalenzen des Fortschritts, dass man auf der einen Seite klar sagen kann, was das heißt. Größere Autos, schnellere Autos, bessere Methoden, bessere Medikamente, die wirken. Auf der anderen Seite sich aber fragt, ist das etwas zum Heil oder zum Glück der Menschen? Erinnern sich noch an die Idee von Gorbatschow in der Mitte der 80er Jahre, genau nach 1985, da hat er seine großen Reden gehalten. Technik und Wissenschaft und Fortschritt im ZK beschlossen, Wissenschaft und Fortschritt in den Büros beschlossen, Wissenschaft und Fortschritt in den Ingenieurswesen beschlossen. Das ist also 1985. Und was war 1986? Tschernobyl. Was war 1986? Die Challenger-Katastrophe. Und was war auch 1986? Da ist ein Buch erschienen, das heißt Die Risikogesellschaft. Und seitdem haben wir im Westen zumindest die Idee des Fortschritts begraben. Sie hat überhaupt keine Attraktivität mehr. Und wir haben nur noch auf Risiko angelegt, wie ich das erzählt habe. Aber ich wiederhole, Sie leben in einer Gegenwart, die mehr Fortschritte gemacht hat als alle Zeiten zuvor, die sicherer ist als alles zuvor. Wenn Sie auf die Straße gehen, sind Sie so sicher wie noch nie. Wenn Sie sich einer medizinischen Behandlung unterziehen, sind Sie so sicher wie noch nie. Wenn Sie was essen aus dem Supermarkt, sind Sie so sicher wie noch nie, egal was Sie schreiben. Sie haben halt nicht gelesen, was die Leute in den 20er und 30er Jahren für Vergiftungen hatten, weil das nicht in der Zeitung steht. Sie haben nicht gelesen, welche Verkehrsunfälle es in den 30er und 40er Jahren gegeben hat. Sie haben das alles einfach nicht gelesen. Sie lesen nur, wenn etwas in der Bildzeitung steht, wenn irgendwo ein Fußballspieler mit dem Motorrad gegen einen Baum fährt oder so etwas. Dann sagen Sie, guck mal, was das für ein Risiko ist, wenn ich mit dem Motorrad fahre. Das ist kein Risiko, also außer das Übliche, was man so kennt. Also eine der spannenden Fragen ist, wo kommt unsere fehlerhafte Fortschrittswahrnehmung her, aber die viel interessantere Frage, auf die ich jetzt endgültig langsam eingehen möchte, ist, wo kommt eigentlich die Idee des Fortschritts her? Und ich muss Sie enttäuschen, wenn Sie denken, die wäre immer schon da gewesen. In der Antike gab es die Idee des Fortschritts nicht. In der Antike war man überzeugt, dass die Menschheit auf dem absteigenden Ast war. Das goldene Zeitalter lag 1000 Jahre zurück. Man war inzwischen schon am Bronzenen vorbei und bei den Steinen angelangt. Es war ein Jammertal und diese Idee des Jammertals ist von einer Religion übernommen worden, die man allgemein als Christentum kennt und einige von Ihnen vielleicht praktizieren. Das Christentum hat festgestellt, dass die Menschen in einem Jammertal leben und dass es auf dieser Erde nichts anderes zu holen gibt als das Durchhalten dieses Jammertals. Das Einzige, worauf sie hoffen können, ist auf die Erlösung dessen, was am Ende dieses Jammertals kommt. Sie müssen sich sozusagen durchquälen durch das irdische Dasein und dann kommen sie eventuell mit einer Erlösung in irgendeiner anderen Wirklichkeit rechnen und sich dann dabei zufriedenstellen. Das ist keine Idee des Fortschritts, das ist das Gegenteil. Das Christentum ist eine fortschrittsfeindliche Idee. Und als die Idee des Fortschritts aufkam, was ich gleich sage, hat sie sofort diese Idee zur neuen Ursünde, zur neuen Erbsünde erklärt. Also das Christentum ist fortschrittsfeindlich und wenn Sie heute alle so risikobedacht sind, vielleicht sind Sie wieder gläubig geworden, ohne dass Sie es gemerkt haben. Also Sie müssen sich schon darüber klar sein, dass die Idee des Fortschritts eine säkulare Idee ist, auf keinen Fall eine christliche. Die Christen, die christlichen Religionen hassen die Idee des Fortschritts, weil sie nämlich etwas ist, was Menschen selbst machen, was sie in ihre eigenen Hände nehmen. Da komme ich gleich drauf. Also klar ist, in der Antike gab es keine Fortschrittsgedanken, überhaupt nicht, noch nicht was im Ansatz. Aus der Antike haben wir aber diesen merkwürdigen Gedanken übernommen, der heute noch zirkuliert, dass früher alles besser war. Das ist eines der größten Lügen, die verbreitet werden von Eltern, die irgendwie versuchen müssen, ihre Kinder anders zu erziehen als vernünftig. Gestern war noch gerade in der FAZ Sonntagszeitung ein Artikel von Jürgen Kaube über einen Aufsatz von Hans Delbrück, nicht von Max Delbrück, von Hans Delbrück, der Vater von Max Delbrück, das ist nur eine Nebenbemerkung. Und der hat 1893 als Historiker an der Berliner Universität sich gefragt, wann es diese guten alten Zeiten mal gegeben hat, also 1893, und hat festgestellt, nie. Die hat es nie gegeben. Das ist einfach irgendeine Kolportation, dass man den Leuten sagt, früher war alles besser. Es war früher nie besser. Es war früher immer nur schlechter. Aber das ist jetzt was anderes. Also gut, also diese Idee ist, nun, das christliche Mittelalter hatte natürlich, wie gesagt, überhaupt keine Idee des Fortschritts. Das Leben war ein irdisches Jammertal bis hin zum jüngsten Gericht. Und dann kommt die Renaissance. Und das Wort Renaissance sagt Ihnen ja schon, was das auf keinen Fall ist, nämlich ein Blick nach vorne. Renaissance ist eine Orientierung nach hinten, also eine Rückwendung. Renaissance sagt, früher war es besser, wir müssen so werden wie früher, dann könnte es vielleicht wieder einigermaßen gut sein. Renaissance ist die definite Rückblick des Lebens. Der Renaissance hat überhaupt keine Idee des Fortschritts. Renaissance hat überhaupt keine Idee des Neuen. Das können Sie an der Malerei sehen. Die Renaissancebilder haben überhaupt nicht die Idee, etwas Neues zu malen. Die malen die Madonna zum 438. Mal nur etwas schöner. Da ist überhaupt kein Fortschritt drin. Die malen die Jünger oder sonst irgendwas zum 638. Mal, aber nichts Neues. Da ist überhaupt keine Idee des Fortschritts, überhaupt keine Perspektive, nichts. Die Renaissance ist eine platte Ablehnung des Fortschritts. Nur danach fingen ein paar Leute an zu sehen, dass die Kunst auch etwas war für einfache Menschen. Also man musste nicht unbedingt ein besonders priesterlich geweihter Mensch sein, sondern es konnten auch einfache Menschen malen. Und da sind einige der Maler, vornehmlich Albrecht Dürer, auf die Idee gekommen, Anleitungen zu schreiben, wie man lernen kann zu malen. Anleitungen zum besseren Malen. Das heißt, die Idee des Fortschritts ist eine Idee des Handwerks des 16. Jahrhunderts. Also da gibt es die ersten Texte, die da sagen, dass wenn ich das hier lerne und lese, dann kann ich danach besser mit Stiften umgehen. Und besser ist Fortschritt, weil ich jetzt Macht habe über den Strich, den ich mache. Ich brauche nicht wie ein kleiner Junge oder ein Affe Patsch zu machen, sondern ich nehme den Bleistift und mache genau gezielte Linie. Und da gibt es eine genaue Anweisung, eine Menge Texte handwerklicher Art, die sagen, wie man besser Nägel in die Wand schlägt, wie man besser Striche zeichnet, wie man auch besser kocht. Heute haben wir ja den Fortschrittsgedanken bei den Fernsehköchen. Also wie kann ich die Spaghetti Bolognese besser machen? Also das ist so unsere Idee. Das ist dann die Schwundstufe des Handwerks, die Idee des... Und daraus ist dann wirklich die Idee des Fortschritts entstanden. Und diese Idee des Fortschritts kann man genau sagen, wann die geboren wurde, nämlich 1610. In dem Werk des britischen Vieltalentes Francis Bacon über ein Novum Organ und das neue Werk. Damals, etwa zu Beginn des 17. Jahrhunderts, kommen vier Leute auf die Idee, dass man alles anders machen kann als vorher. Und das Wort, was sie erfinden, das damals noch nicht im Gebrauch war, das Wort, was sie erfinden, heißt neu. Wir sprechen jetzt von dem frühen 17. Jahrhundert, als das Neue noch neu war. Heute ist das Neue alt. Das ist schlecht. Das ist, wenn heute einer sagt, er macht was Neues, dann sagen wir, wissen wir schon, seit 400 Jahren haben wir nichts anderes gemacht als Neues. Jetzt wird Neues gemalt. Sie malen nicht mehr eine Madonna, sie malen jetzt eine Landschaft. Sie malen nicht mehr die Jünger, sondern sie malen Menschen, wie sie sie kennen. Jetzt wird was Neues gemalt, es werden auch neue Techniken benutzt. Aber vor allen Dingen ist die Idee, und das ist die eigentliche Idee von Francis Bacon, man kann ja mal versuchen, die Zukunft besser zu machen, als die Vergangenheit war. Das ist die Idee des Fortschritts. Und das ist die Idee findet sich bei Francis Bacon als erstes, etwa 1610. Und er sagt auch, wie man das macht, nämlich durch den Einsatz des Verstandes und das Ausüben von Wissenschaft. Jetzt wird die Idee der Wissenschaft geboren, die identisch ist mit der Idee des Fortschritts, die identische Idee ist die mit der Idee des Besseren. Nicht nur, dass sie identisch ist mit der Idee des Besseren, sie ist identisch mit der Idee des Guten. Es ist eine Sache, die wir heute vergessen. Wenn Sie mal hören, dauernd wird davon gesprochen, dass etwas neu sein soll. Ich bin der Meinung, wir haben Neues genug, was wir brauchen, sind gute Dinge, nicht neue Dinge. Aber das hatten die damals auch schon eine Idee. Machen wir mal was Gutes, nicht was Neues. Das Neue kann ja das Alte sein, das Gute kann ja das Alte sein, aber das ist jetzt nur nebenbei. Also Bacon kommt auf die Idee, dass man tatsächlich durch Einsatz von Wissenschaft, durch induktive Logik, durch Benutzung von Experimenten, durch systematisches Probieren die Zukunft besser machen kann, als die Vergangenheit war. Und das ist die Idee des Fortschritts. Und was Bacon vor allen Dingen als erstes möchte, das ist was ganz Einfaches, er möchte Nahrungsmittel haltbarer machen. Und deshalb macht er Experimente. Er nimmt Nahrungsmittel und legt die draußen im Kalten hin und er legt die im Warmen hin und stellt dann fest, welche sind haltbarer. Und er stellt fest, die im Kalten sind haltbarer. Und das nennt man heute Kühlschrank. Aber die Idee, dass man einen Kühlschrank braucht, muss ja erstmal entwickelt werden. Und dann fängt man natürlich in dieser Zeit auch an, Physik und Chemie zu machen. Man fängt an, die Luft in Gase zu zerlegen. Man fängt an, über Gasexpansionen nachzudenken. Man fängt an, über adiabatische Expansionen von Gasen nachzudenken. Dabei wird es plötzlich kühler und schon haben sie einen Kühlschrank, genau was sie immer wollten. Jetzt geht das los. Jetzt geht das überall gleichmäßig los. Diese Idee des Fortschritts beginnt im frühen 17. Jahrhundert. Und Bacon drückt das auf verschiedene Weise aus. Ich zitiere immer gerne die Idee die Formulierung von Bert Brecht, der hier ein Theaterstück Leben des Galilei geschrieben hat, bei dem dieselben Ideen stehen. Es sind 4 europäische Köpfe, die das machen. Francis Bacon in England, Johannes Kepler in Deutschland, Galileo Galilei in Italien und René Descartes in Deutschland. Und sie alle haben die Idee, dass etwas Neues herkommen muss, dass dieses Neue durch Wissenschaft geschehen muss. Und dieses Neue besteht darin, dass man durch Einsatz von Vernunft und Wissenschaft, und jetzt kommt das Zitat von Brecht, die Bedingungen der menschlichen Existenz erleichtert. Das ist Fortschritt. Wenn Sie etwas schaffen, das das Leben erleichtert, da steckt nicht drin, dass Sie die Wahrheit finden, da steckt nicht drin, dass Sie jemandem glücklich machen, da steckt nicht drin, dass Sie jemanden gesund machen, da steckt nicht drin, dass Sie jemanden stark machen, da steckt nicht drin, dass Sie jemanden fröhlich machen und vieles andere, da steckt da überhaupt nicht drin. Die Idee des Fortschritts ist so simpel wie nur möglich. Durch Einsatz von Vernunft, durch Einsatz von Rationalität, durch einfaches Beobachten und Hantieren versuchen Sie, die Bedingungen des menschlichen Lebens, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Also damit es leichter ist, über den Fluss zu kommen, damit es leichter ist, ans Essen zu kommen, damit es leichter ist, jemandem seine Schmerzen zu nehmen. Alle das sind die Aufgaben. Die Aufgaben sind da. Und das ist das frühe 17. Jahrhundert, das sie schlagartig überall in Europa, das ist in England, das ist in Deutschland, das ist in Italien, das ist auch in der Schweiz, das ist in Polen, das ist in Frankreich, wo sie hinschauen, treten Leute auf, die solche Ideen haben, die das schreiben und die sich auch solche verstehen. Und das ist die Idee des Fortschritts, dass die Zukunft besser werden kann, als die Vergangenheit war, durch Einsatz von Wissenschaft und Technik. Und jetzt wollte ich noch was sagen und habe es vergessen. Achso, ja, jetzt ist die große spannende Frage. Oh mein Gott, wie gut. Warum passiert das genau in diesem Moment, an dieser Stelle? Es gibt Ihnen keine Kulturgeschichte, keine sozialwissenschaftliche Untersuchung der Antwort darauf. Warum kommen Menschen um 1610 in Europa, und zwar überall in Europa, auf diese Idee? Die sind nicht 1550 drauf gekommen, nicht 1430, die sind nicht 1580 darauf gekommen, sondern ganz plötzlich schlagartig überall 1610. 1610 bis 1620. Übrigens, meine spitze Bemerkung an dieser Stelle ist immer noch, wenn Sie in ein Schulbuch schauen und die Frage beantwortet haben wollen, was das wichtigste Ereignis im frühen 17. Jahrhundert war, dann wird Ihnen irgendjemand das vom 30-jährigen Krieg erzählen. Glauben Sie mir, das ist belanglos im Vergleich zu dieser Idee des Fortschritts. Ich glaube, die Idee des Fortschritts ist die Idee des frühen 17. Jahrhunderts, nicht diese Schlägereien im 30-jährigen Krieg, die ja nur Vernichtung gebracht haben. Ich weiß gar nicht, warum wir immer auf Vernichtung und Risiken schauen. Schauen Sie auf die Idee des Fortschritts. Das wäre wichtig, wenn wir wüssten, wo die Idee hergekommen ist. Und ich hätte gerne gewusst, wo sie hergekommen ist. Haben Sie eine Idee? Warum taucht plötzlich überall in Europa 1610 die Idee des Fortschritts auf, die darin besteht, die Lebensbedingungen des Menschen zu verbessern? Und zwar durch eigene Tatkraft. Also ich weiß es nicht, aber ich habe einen Vorschlag. Jetzt können Sie mich auslachen, Herr Friedrich, aber erst hinterher beim Bier. Mein Vorschlag ist, dass eine Person davor gelebt hat, die etwas Besonderes gemacht hat, auf das wenig hingewiesen wird. Sie kennen die Person alle, ich sage den Namen gleich, also ich vergesse ihn auch nicht. Diese Person hat keine Wissenschaft getrieben, die Person hat gedichtet. Also es war nicht Erich Kästner, das war später. Und es gibt ein Buch über diese Person, also es gibt 100 Bücher über diese Person, aber ein Buch über diese Person heißt Der Name der Person und dann oder die Erfindung des Menschen. Ich persönlich bin nämlich überzeugt, dass der Mensch nicht als biologisches Wesen mit Proteinen und Molekülen und Zellen und so etwas, das ist nicht gemeint, sondern der Mensch, so wie wir ihn als Gegenüber betrachten, als Person, mit dem man sprechen kann, mit dem man Kontakt aufnehmen kann, den man leiden sehen kann, dessen Freude man sehen kann, wenn man diesen Menschen betrachtet, der musste erfunden werden. Und er ist durch jemanden erfunden worden, durch William Shakespeare. Es hat nie jemand den Menschen in all seiner Leidensfähigkeit, Freudensfähigkeit, Intrigenhaftigkeit, all diesen Sachen, die er zeigt wie Shakespeare, in allen Stücken von Shakespeare, wenn Sie alle gesehen haben, wissen sie, was der Mensch ist. Sie brauchen nichts anderes mehr zu tun. Sie brauchen nur Shakespeare zu lesen, Shakespeare anzuschauen. Shakespeare geht nur darum, was der Mensch ist. Wie handelt der Mensch bei Romeo und Julia? Wie handelt der Mensch mit Othello? Wie handelt der Mensch bei Intrigen? Wie handelt der Mensch, wenn er eine Machtposition hat? Wie handelt der Mensch, wenn er von seiner Familie verhandelt? Wie handelt ein Mensch, der leidet, der ungerecht ist? Alles da bei Shakespeare. Shakespeare ist ja auch für das Volk geschrieben. Die Leute haben das ja gesehen. Und es hat sich einfach die Idee verbreitet, dass es einen Menschen gibt, nämlich die Figur, die Shakespeare auf die Bühne stellt. Vorher die Theaterstücke, da war der Ödipus am Anfang derselbe wie am Ende, nur dass er sich am Schluss vielleicht geblendet hat, aber er hat überhaupt keine geistige Entwicklung. Seit Shakespeare machen Menschen Entwicklungen durch. Seit Shakespeare weiß man, dass man an den Menschen was tun kann. Seit Shakespeare weiß man, steht in dem Buch von Harold Bloom, ich zitiere ja nur, seit Shakespeare weiß man, dass der Mensch jemand ist, um den man sich kümmern kann als Mensch. Und dann haben die Wissenschaftler gesagt, dann tun wir es doch. Das ist die Idee des Fortschritts, die beginnt mit dem frühen 17. Jahrhundert. Und jetzt brechen sozusagen alle Dämme. Jetzt fängt man an, über Energie nachzudenken. Jetzt fängt man an, Windkraft zu machen, Holz zu verbrennen. Jetzt fängt man an, Kohle zu holen. Jetzt fängt man an, Raum und Zeit über nachzudenken, da durchzueilen. Und im 18. Jahrhundert fängt man an, zu überlegen, was die Voraussetzungen für diese Überlegungen sind. Das nennt man den Verstand. Der 18. Jahrhundert beschäftigt sich mit der Frage, wie man die Menschen dazu bringen kann, ihren Verstand einzusetzen. Das nennt man Aufklärung. Die Aufklärung ist die Folge der wissenschaftlichen Revolution, die die Notwendigkeit gezeigt hat, den Verstand einzusetzen. Der Verstand ist nicht dazu da, um Obrigkeiten anzupissen. Das ist doch belanglos. Der Verstand ist nur dazu da, die Bedingungen der Menschen zu verbessern. Haben Sie das immer noch nicht verstanden? Wenn Sie ihn nochmal sagen, der Kant-Artikel, was ist Aufklärung, würde ihn erklären, was Aufklärung ist. Er tut es nicht. Kant erklärt sich selbst, also ist doch belanglos. Mich interessiert doch nicht, was Kant gedacht hat. Mich interessiert, die Idee der Aufklärung besteht darin, dass der Verstand freigesetzt worden musste zur Verbesserung der Lebenswelt der Menschheit. Das nennt man Fortschritt. Der 18. Jahrhundert ist die Idee des Fortschritts und die wird gleich in großen Enzyklopädien zusammengefasst. Und natürlich, jetzt kommt die Ambivalenz des Fortschritts, die Leute schießen sofort übers Ziel hinaus. Am Ende des 18. Jahrhunderts schreibt ein Marquis de Condorcet, dass man jetzt weit genug mit dem Fortschritt der technischen, materiellen Dinge ist. Jetzt könnte man sich um den Fortschritt der spirituellen Dinge kümmern, um den Menschen Glück zu bereiten. Jetzt würde man sozusagen den Menschen zum Fortschritt hin sein Glück schaffen. Und dann kommt das 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert kommen so Ideen wie Karl Marx, die Geschichte und Fortschritt zusammensehen, die Geschichte als Fortschritt sehen. Hegel ist auch, sieht die Geschichte als Fortschritt zur Freiheit hin. Marx sieht die Geschichte als Fortschritt zur materiellen Ausnutzung, zum Verbesserung, zum Wohlstand dahin. Und dann kommt natürlich, was den was den Naturwissenschaftler angeht, das 19. Jahrhundert erlebt natürlich auch den Gedanken der Evolution von Darwin. Und jetzt ist der Fortschritt ein Naturgesetz. Jetzt ist sozusagen die Entwicklung der Menschheit vorgegeben, von der Amöbe bis zu mir, Adorno bis zu Einstein, würde Popper sagen. Also er glaubt, der Weg ist nicht so weit, aber lang genug. Jetzt wird die Idee des Fortschritts eine Ideologie, eine wissenschaftliche Revolution und dann kommt das 20. Jahrhundert, in dem wir gelebt haben. Und in diesem 20. Jahrhundert wird der Fortschritt zu einer persönlichen Erfahrung. Es ist interessant, wenn Sie überlegen, Leute, die im 19. Jahrhundert gelebt werden, da war das zwar angesetzt, dass es Fortschritt gibt, Industrialisierung gehörte mit zu diesem Fortschritt, die haben auch gemerkt, dass um sie herum die Dörfer größer wurden, dass mehr Menschen da kamen, dass größere Fabriken wurden, aber bevor sie wirklich persönlich einen Fortschritt erlebt haben, das dauerte etwas. Also wenn Sie 1800 geboren wurden in einem kleinen Dorf Weimar oder so und dann 1870 gestorben sind, da war Weimar nicht sehr viel größer geworden. Es fuhr vielleicht eine Eisenbahn, aber so viel mehr war es nicht. Also das persönliche Erleben des Fortschritts hat noch gedauert und wir, unsere Generation, mich jetzt vor allen Dingen, wir erleben dann wirklich diese Idee des Fortschritts. Also um das an einem kleinen Beispiel aus meiner Privatsphäre, die kennen Sie aber an jeder Stelle beliebig wiederholen. Meine Frau hat noch ihre Doktorarbeit mit einer Reiseschreibmaschine geschrieben, so mit Tippex und alle möglichen, die kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich habe meine Doktorarbeit mit einer Kugelkopfschreibmaschine von IBM geschrieben und wir dachten, das ist das Nonplusultra. Besser geht es gar nicht. Und heute hat man so ein kleines Ding, Laptop und so, das viel besser, viel schneller, dass die Texte auch noch ediert. Man kann gewissermaßen seine Bücher selbst machen. Also diese Technik des Schreibens ist ein ungeheurer Fortschritt. Und ich brauche nicht die Fortschritte bei der Kommunikation, Telekommunikation zu sagen. Als ich ein kleiner Junge war, musste man immer noch sagen, ob man am Telefon ein Ferngespräch führte oder ein Ortsgespräch. Ferngespräche durften ganz schnell nur ganz kurz, weil es ja viel zu teuer war. Wenn Sie in Amerika waren, mussten Sie mit zwei Dosen von Quartern vor dem Automaten stehen und dann für 3 Minuten das Geld reinwerfen und dann sagte der, Ihre 3 Minuten sind verbraucht. Heute drücken Sie auf ein Knöpfchen, sprechen mit Singapur und wundern sich gar nicht mehr. Also dass ich diese ungeheuren Fortschritte in der Kommunikationstechnik und in der Reisetechnik und in der, ich hatte schon darauf hingewiesen, auf die größten Fortschritte in der Alterspyramide. Und das hat eben dazu geführt, in den 60er Jahren, die unser einer als Student erlebt hat, dass es da diesen ungeheuren Fortschrittsglauben gab, der glaubte, also wirklich die Zukunft durch systematische Präzision erreichen zu können. Dabei hatte man gar nicht bemerkt, dass die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, die über die Thermodynamik oder die Entwicklung der Chemie, der anorganischen Chemie für die Landwirtschaft, der organischen Chemie für viele Stoffe, die wir dann benötigen, dass diese Wissenschaft im 20. Jahrhundert sich maßgeblich gewandelt hatte. Und jetzt kommt gewissermaßen die Ambivalenz des Fortschritts. Irgendwie ist Fortschritt etwas, was zwar gelingt, aber nicht linear fortgeschrieben werden kann. Sie können gewissermaßen zwar, Sie gründen einen Verein und dann nimmt die Zahl der Mitglieder des Vereins zu, aber wenn die Zahl der Mitglieder des Vereins so zunimmt wie in den ersten 2 Monaten und das kontinuierlich, dann sind Sie am Ende des Jahres, haben Sie mehr Mitglieder als die Weltbevölkerung hat. Das geht dann nicht. Also irgendwann muss das zum Abbruch kommen. Irgendwann muss dieser lineare Fortschritt kann gelingen und irgendwann muss etwas Neues kommen. Und das ist dann schwierig als Fortschritt zu verstehen. Und das Neue in der Wissenschaft war, dass diese Stetigkeit, mit der die voranging, plötzlich in eine Unstetigkeit kippte, das man auch Quantensprung nennt. Die Möglichkeit, alles genau zu bestimmen, wurde abgelöst durch den Gedanken der Unbestimmtheit. Die Logik wurde zu einer Logik der Unentscheidbarkeit. Sie konnten auch nicht mehr sie konnten auch deutlich sagen, dass es Sachen gibt, die zwar durch Gesetze vollständig geregelt sind, aber die trotzdem unvorhersagbar bleiben. Das ist das, was man später mal Chaostheorie nennen würde. Also plötzlich gab es Unstimmigkeit, Unstetigkeit, Unentscheidbarkeit, Unvorhersagbarkeit. Und zwar aus derselben Wissenschaft, die zuvor genau das Gegenteil prognostiziert hatte. Und die Wissenschaft hat immer größere Versprechungen gemacht, alles in einer großen Theorie zusammenzubringen, also die große Theorie von allem, die Theory of Everything, die Grand Unifying Theory, die wurden immer versprochen und die waren immer schon vor der Tür, Weltformeln wurden angegeben und die sind alle irgendwo ins Leere verlaufen. Heute steht man nur vor Geheimnissen. Und das ist das Merkwürdige, dass das, was man als linearen Fortschritt erlebt hatte, plötzlich auf eine Welt getroffen ist, die sich als komplex erwiesen hat, nicht nur kompliziert, sondern komplex. Und in dieser Komplexität kommt man mit den alten Mechanismen nicht zurecht. Und man steht jetzt plötzlich vor einer Entwicklung der Wissenschaft, die ganz anders verläuft, als man gedacht hat. Man hat zum Beispiel gedacht, dass Wissenschaft immer nur besser wird, in dem Sinne, dass sie nicht nur mehr Daten sammelt, sondern auch mehr Verständnis hat. Und dann genauer sagen kann, was zum Beispiel das Leben ist. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass sie das kann. Die Frage, was ist Leben, hat man vielleicht 1950, 1960 noch beantworten können, aber heute nicht mehr. Da sind mehr Komplexitäten drin. Es gab zwischendurch mal immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hat, aha, da ist ein Molekül, das hat eine bestimmte Struktur, aus dem kann ich heraus dann etwas verstehen, das ist nicht mehr gekommen. Und die Beherrschbarkeit der Einflüsse, die die Menschen auf die Natur machen, ist auch nicht mehr gegeben. Man steht jetzt fassungslos davor, dass man zwar meint, alle Gesetze zu kennen, alle Eingriffe in die Natur zu kennen, aber trotzdem nicht voraussagen zu können, was passiert. Also diese Idee, der Macht der Vorhersage als Fortschritt, als zunehmende Macht der Vorhersage, die ist verschwunden. Und jetzt hat man endlich wahrscheinlich das Gefühl, dass man zwar ununterbrochen in der Wissenschaft weitermachen muss, dass man da Fortschritte machen muss, dass dadurch auch eine Welt sicherer wird, aber es stellt sich nicht der Fortschritt ein, den man möchte. Und jetzt kann man die Frage stellen, welchen Fortschritt wollte man eigentlich? Hatte man dabei ein Ziel vor Augen? Ende des 18. Jahrhunderts hatte man auch das Ziel vor Augen, dass die Welt vollständig beherrscht ist. Man hatte das Gefühl, dass man eine Wissenschaft der Physik machte und aus der Wissenschaft der Physik dann die Bewegungen der Körper berechnen konnte. Und als die Newtonsche Physik da war, glaubte man, das perfekt zu beherrschen, und der Fortschritt war an dieser Stelle an sein Ziel gelangt. Also die komplette Kontrolle über die Bewegung der Objekte auf der Erde. Und die logische Folge war, dass man als nächstes nach der Physik eine Ethik entwickeln würde. Die Grundlagen der Physik würden dann sozusagen als Grundlagen der Ethik sich widerspiegeln. Und wenn man die Ethik hätte, könnte man eine komplette Politik einrichten, die alles richtig machte nach den Gesetzen der Ethik. So wie ein Ingenieur sein Auto nach den Gesetzen der Mechanik bewegt, kann ein Politiker die Menschen nach den Gesetzen der Ethik bewegen. Wenn Sie denken, das ist albern, dann muss ich Sie enttäuschen. Das steht bei Kant so. Kant war der Meinung, dass das geht. Und zwar, weil er glaubte, dass er wüsste, wie die Menschen zu leben hatten, nämlich alle in Königsberg und pünktlich um 4 Uhr aufstehen. Also ich meine, das ist jetzt dieses Komische. Plötzlich war diese Idee war da, und jetzt ist die Frage, wenn der Fortschritt wirklich an sein Ziel kommt, was soll er denn zum Schluss eigentlich erreichen? Eine vollständig beherrschte Welt, beherrscht von wem? Also, oder wollen Sie eine vollständig deterministische Welt? Wir haben in der Diskussion über das, was so rumläuft, zirkulieren heute wieder Maschinenmodelle. So wie wir Maschinen programmieren können, scheinen wir auch das Leben programmieren zu können oder Zellen programmieren zu können oder Abläufe programmieren zu können. Und das liebste Wort, was Sie finden, wenn Sie so Risikobücher lesen, ist, dass die Programmierungen so gemacht werden müssen, dass das Risiko minimiert wird. Ich denke, dass da auch so ein Maschinenmodell wieder drin ist, das uns angeblich sagt, dass das Leben etwas ist, was doch vollständig determiniert und verstanden werden kann und dass man letzten Endes die Komplexität dadurch überwindet, dass man nicht nur ein menschliches Gehirn darüber nachdenken lässt, sondern dass man Computer dafür einsetzt. Das ist dieses Konzept der künstlichen Intelligenz geworden, das heute sich nicht mehr so laut meldet, aber das in den 70er und 80er Jahren von einer ungeheuren Lautstärke war. Und manchmal hört man das ab und zu nochmal, dass man bestimmte Entscheidungen nicht Menschen überträgt, sondern Computern. Sie wissen ja, dass das an den Börsen längst gemacht wird. An den Börsen werden die Preise nicht mehr durch menschliche Entscheidungen festgelegt, sondern durch Computerprogramme. Und ich bin auch überzeugt, dass Kriegsentscheidungen nicht mehr von Generälen gemacht werden oder von Margaret Thatcher wie den Falklandinseln, sondern dass da Computer das entscheiden, die nach ganz gewissen Kriterien ausgewählt sind und auch die Wechselkurse, die Börsenkurse, das wird von Maschinen gemacht. Die künstliche Intelligenz hat uns vorgegaukelt, dass sie das alles berechnen kann. Und das ist die eigentliche schlimme Idee, also die eigentlich meiner Ansicht nach das Gefährliche an der Idee des Fortschritts. Die Idee des Fortschritts besteht darin, dass der Verstand tatsächlich zum Schluss alles beherrscht und alles beherrscht, gehört ja noch mit zu den frühen Vätern der Idee des Fortschritts, ist Galileo Galilei, der gesagt hat, das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Wenn ich also diese Sprache der Mathematik kenne, die Formel kenne, nach der Maschinen operieren, die Formel kenne, nach der Autos fahren, die Formel kenne, nach der Häuser gebaut werden, dann kann ich das alles genau berechnen. Und wenn ich alles berechnet habe, dann ist alles ganz sicher und fest. Und wenn die Welt berechenbar ist, dann kann ich sie so haben und planen, wie ich will. Und dann tue ich das jetzt mal. Und das geht eben nicht. Und in meinen Augen der eigentliche Fortschritt, auf den es ankommt und den alle lernen müssten, besteht darin, dass das Berechenbare nicht das Verstandene ist. Was Sie berechnen können, haben Sie noch nicht verstanden. Sie können zwar berechnen, wie das Licht an bestimmten Stellen reflektiert wird, aber Sie haben dadurch Licht nicht verstanden. Sie können berechnen, wie ganz bestimmte Blutfarbstoffe sich auflösen, so, aber Sie haben dadurch Blut nicht verstanden. Also wir müssen darüber hinausgehen, dass es noch etwas anderes gibt, was sozusagen offen für das Staunen bleibt. Diese offene Stelle, die nenne ich gerne das Geheimnisvolle. Und was eigentlich in meinen Augen der eigentliche Fortschrittsgedanke ausdrückt, ist, dass die Welt dadurch, dass ich ihr mit dem Verstand und mit der naturwissenschaftlichen Methodik begegne, dass die nicht berechenbarer wird, sondern geheimnisvoller. Die Erklärung der Natur ist geheimnisvoller als die Natur selbst. Das können Sie an einem ganz einfachen Beispiel sich klar machen. Wenn Sie dieses Buch betrachten und lassen das fallen, dann können Sie fragen, warum fällt das Buch nach unten? Und da haben die Leute 2000 Jahre lang drüber nachgedacht. Also von Aristoteles bis Newton. Und dann ist Newton auf die Idee gekommen, das ist die Schwerkraft. Seitdem können Sie es berechnen. Aber Sie können die Schwerkraft nicht erklären. Können Sie mir bitte sagen, woher die Schwerkraft kommt? Und warum woher das Buch weiß, wo die Erde ist und wie das überhaupt geht, dass Masse Kraft ausübt. Wie können Sie das machen? Und das ist das Schöne, finde ich, also der eigentliche Fortschritt hin, der dann vielleicht auch uns nicht mehr zu den Affen in den 30. Stock macht, wo wir unsere Produkte zu Watte verarbeiten, sondern dass wir wieder das alte Staunen haben, dass vielleicht die Affen aus den Bäumen hatten, dass wir sagen, bei aller Berechenbarkeit bleibt die Welt geheimnisvoll. Das ist übrigens keine Idee von mir, sondern von Max Planck und Albert Einstein, die gesagt haben, dass eigentlich Geheimnisvolle an der Natur ist, dass sie überhaupt erklärbar sein kann, weil die Erklärung selbst immer wieder eine Erklärung benötigt und ihr Geheimnis bewahrt. Das heißt, ich meine Ansicht nach, ist die Idee des Fortschritts heute nur so zu akzeptieren und gewissermaßen als gefreudige Idee zu nehmen, dass wir sagen, wir können die Wahrheit ausdrücken mit Hilfe der Wissenschaft. Wir können auch das, was wir sagen, dann nutzen zur technischen Erleichterung des Lebens. Aber wenn wir die Wahrheit formulieren im Rahmen einer naturwissenschaftlich fortschrittlichen Betrachtung, dann nur so, dass die Wahrheit dabei ihr Geheimnis behält. Und wenn wir das verstanden haben, dann hätten wir den Fortschritt erreicht, den ich mir wünschte. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Fischer. Jetzt dürfen Sie mitschreiten im Fortschreiten und Herrn Fischer ein bisschen in die Mangel nehmen, ein paar Fragen stellen, diskutieren. Das ist so gute Sitte hier montagsabends, dass wir die Chance uns nicht entgehen lassen, mit so interessanten Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Ja, bitte, Herr Hilmer. Welche Fortschritte gab es in Ihrem Leben? Ich wiederhole es, damit wir es auf den
Band haben. Also meinen Sie jetzt also so die von mir erlebten technischen Fortschritte oder gewissermaßen mein Werden als Sieben? Aha-Erlebnisse. Also ja, mein Aha-Erlebnis in der Schule bestand darin, dass ich, also ich war eines Tages mal zum ersten Mal in einer Buchhandlung, also war ich 15 Jahre alt, das war dann neu, und habe dann ein Buch gefunden von Albert Einstein, Mein Weltbild. Ich wusste nicht genau, wer das ist und was in dem Buch drinstehen würde. Mein Lehrer, Deutschlehrer hatte das nur empfohlen. Und dann habe ich da etwas gelesen über das Töten im Krieg Mord ist. Und das war für mich ein Fortschritt. Also jetzt hatte ich plötzlich eine innere Einstellung zum Soldatentum und dass ich das verweigern würde. Das war für mich gewissermaßen ein Aha-Erlebnis, sozusagen ein moralischer Fortschritt. Auf der nächsten Seite erklärte Einstein etwas über Relativitätstheorie. Also würde ich heute sagen, da steht da nicht das Wort, aber er erklärte was über Raum und Zeit und Transformationen, die dabei eine Rolle spielen. Und das habe ich nicht verstanden. Und da bin ich dann zu meinem Physiklehrer gegangen und habe ihn gefragt, ob er mir das erklären könnte. Und da hat der Physiklehrer gesagt, ich soll morgen wiederkommen. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder zu ihm hingegangen und hat er so eine Tafel voll geschrieben mit irgendwelchen Formeln. Also heute würde ich denken, das war die Lorentz-Transformation. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass der das nicht verstand. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Das sozusagen, aber er hat nicht zugegeben, dass er das nicht verstand. Und das habe ich mir dann vorgenommen, dass ich das nicht tue. Also ich meine, das hat mich auf den Weg gebracht, Physik zu studieren. Also wenn Sie jetzt danach gefragt haben, ich weiß aber nicht, ob Sie das meinten. Also sonst mit den Fortschritten, also ich habe ja gesagt, Ich verdanke dem Fortschritt der Medizin mein Leben, gar keine Frage. Das war schon damals. Als ich so kleiner Junge war, hatte ich Schmerzen, also wenn Sie das interessiert, dass ich oben am Schulter, an den Schlüsselbein. Und ich habe 2-3 Tage lang nur gewimmert, erzählen meine Eltern. Und man wusste nicht, was es ist. Und dann kam ein befreundeter Metzgermeister vorbei, dessen Sohn Arzt war. Und der hat ganz frisch Medizin studiert. Also der war gerade Arzt geworden. Und der hatte gelernt, dass der Blinddarm zu Schmerzen im Schlüsselbein führen konnte. Und 1 Stunde später war ich operiert. 2 Stunden später wäre ich tot gewesen, weil der geplatzt ist. Also das ist sozusagen auch Fortschritt. Dem verdanke ich so Kleinigkeiten. Also ich verdanke bestimmten medizinischen Fortschritten mein Leben. Und ich denke, das tun viele.
Bitte. Wiederhole es einmal fürs Mikrofon,
so, bitte,
sonst haben wir das nicht auf der Aufnahme. Also Ihre Frage zielt darauf, mit welcher Geschwindigkeit kann man denn fortschreiten, ohne sozusagen dem Fortschritt selbst das Wasser abzugraben?
Genau. Ja, also ich weiß das nicht. Man müsste da Einzelfälle anschauen. Also ich glaube, so eine pauschale oder globale oder eine ganz epochale Theorie dazu würde ich nicht kennen. Klar ist nur, dass in der Wissenschaft die Fortschritte nicht linear gelingen, in der Biologie auch nicht. Also wenn ich jetzt gewissermaßen dem Leben ohne Menschen die evolutionäre Fortschritte zulasse, das geht auch nicht linear. Das lässt sich natürlich Zeit, das muss ausprobiert werden. Also die Gefahr ist, dass der Fortschritt zu schnell erreicht wird und man hat irgendein Problem und löst das durch ein anderes, ohne zu merken, dass man dadurch wieder neue Probleme schafft. Das ist aber die Idee, die jetzt so gewissermaßen selbstverständlich geworden ist, dass wir in einer komplexen, vernetzten Welt mit ununterbrochenen Rückkopplungen leben. Das war am Anfang, als die anfingen, die Idee des Fortschritts zu entwickeln, nicht der Fall. Und dann ist es auch so, die Lebensbedingungen, als die Idee aufkam, waren wahrscheinlich wirklich schlecht. Und da konnte man nur so schnell wie möglich diese Idee des Fortschritts vorantreiben. Heute kann man tatsächlich fragen, ob so ein Land wie die Bundesrepublik noch sehr viel technischen Fortschritt braucht. Das werden die in Kenia oder in Botswana ganz anders sehen. Also das sind so Fragen, die da eine Rolle spielen. Aber insgesamt ist das, also wenn man das System selbst überlässt, dann ist klar, und man geht davon aus, dass es irgendwo letzten Endes eine Gleichgewichtssituation entsteht, dass es dann Situationen gibt, da wo eine Fortschrittsfluktuation stattfindet, auch eine rückläufige Fluktuation sein muss. Aber das ist ein Kapitel, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Aber es ist klar, dass man also eine sorgfältige Darstellung dieser Idee des Fortschritts, ich habe eine Literatur zu angeben bei Burry, ist darauf eingegangen, ob die Tatsache, dass irgendwo eine Gesellschaft einen Fortschritt macht und eine Gesellschaft dann mächtiger, stärker wird und stabiler wird im ökonomischen Betrag, ob das nicht, also was das für Konsequenzen hat auf diejenigen, die an dieser Stelle dann nicht mitkommen, weil ihnen die Ressourcen fehlen, weil ihnen die Infrastruktur einer Universität fehlt und so, das sind schwierige Gedanken, die natürlich, an die kann ich jetzt nicht.
Ja, ich würde mich gerne mal eine Frage stellen, ob dass ein Fortschritt wahrscheinlich mit mehr Risiko verbunden ist, ist mir plausibel, aber dass Fortschritt unter Umständen vielleicht unglücklicher macht, weil Anspruch, mit den Umständen immer mehr Leute, die halt Sachen konkret wissen wollen, halt dadurch unglücklicher werden.
Also, das jetzt nicht, darf ich also versuchen zusammenzufassen. Also Sie sagen, wenn wir fortschreiten und dadurch das Geheimnis größer wird, das Geheimnisvolle, werden wir womöglich unglücklicher, weil angesichts unseres Unwissens, auf das uns das Geheimnisvolle ja zurückwirft.
Ja, also das ist ein interessanter Gedanke. Ich persönlich glaube nur, dass genau das Umgekehrte der Fall ist. Je mehr Geheimnisse Sie haben, desto glücklicher sind Sie. Ich glaube nicht, dass die Lösungen die Menschen wirklich zufriedenstellen, sondern nur die Aufgaben, die sie haben. Ich glaube nicht, dass Menschen zufrieden sind im Paradies, wenn sie im Sessel sitzen und Bier trinken, sondern die sind zufrieden, wenn sie den Sessel kaufen dürfen und Bier holen dürfen und wenn sie was tun dürfen. Ich glaube nicht, dass Menschen dann zufrieden sind, wenn sie gewissermaßen alles haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir faustische Menschen sind, die etwas wollen, die etwas tun wollen. Und wenn die Aufgabe machbar ist und das Erlebnis dabei zur Schönheit führt, und das ist jetzt der Punkt, wenn Sie etwas Geheimnisvolles vor Augen haben, glaube ich, dass damit das Erlebnis des Schönen verbunden ist. Die Idee ist auch nicht von mir, sondern von Einstein. Das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Und das, was Sie wirklich wollen, ist schöne Gefühle haben, also müssen Sie möglichst viele Geheimnisse entdecken. Deshalb müssen Sie möglichst viel wissen, weil Sie dadurch immer mehr Geheimnisse haben.
Ich glaube, man kann sich ziemlich glücklich schätzen.
Also, ja, das ist ja jetzt, ja. Das muss man ermutigen.
Wenn man an diesen Punkt kommt, wo man was Geheimnisvolles sieht, weil andere Leute vielleicht etwas verstehen und man selber etwas nicht versteht.
Also es ist natürlich so, wenn Sie einfach etwas nicht verstehen, ist das irgendwie blöd. Aber was Sie, wenn Sie natürlich verstehen und hinter dem Verstanden das neue Unverstandene sehen, das ist das Tolle, das ist gemeint.
Vielleicht also, müssen Sie Ihr Unverständnis so weit treiben, dass Sie nicht merken, dass Sie nichts verstehen.
Ja, das ist, das, also diese Dialektik ist wunderbar. Ja. Ich meine, ich glaube, dass man da sich selbst sehr zufrieden machen kann.
Nun gut, da haben wir noch Fragen, Diskussionsbeiträge. Ja, bitte.
Ja. Gut.
Ja, und das ist schön dabei.
Ja, also das ist das Merkwürdige. Also als ich Student war, habe ich auch gedacht, wenn ich fertig studiert habe und Physik fertig habe, dann weiß ich alles. Dann kann ich rumlaufen und alles erklären. Aber das wäre, glaube ich, ein Horror. Also wenn tatsächlich keine Frage mehr da war, aber da können wir sicher sein, dass das nicht der Fall ist. Also zumindest Herr Friedrich wird uns immer genug neue Fragen und Aufgaben stellen. Aber ich denke, das ist trotzdem ein inhärentes Phänomen. Dass da ist so eine, also Hegel würde das eine interne Unendlichkeit nennen. Ich habe diesen Ausdruck nie verstanden. Aber ich glaube, da, an dieser Stelle kann man ihn anwenden. Also wo immer Sie hinschauen, Sie können auch eine andere Wendung machen, eine andere Bewegung machen. Wobei ich Folgendes sagen möchte. Ich glaube, dass das ist das Problem mit den Entscheidungen. Wenn alles klar ist, dann müssen Sie ja fragen, sich selbst, habe ich das klar, das gemacht? Und damit haben Sie jedes Mal Entscheidungen getroffen. Und bei diesen Entscheidungen gibt es sozusagen nie eine endgültige Gewissheit. Also Sie müssen sich durch irgendetwas anderes entscheiden. Und ich glaube, die Entscheidung kommt einfach, ist dann besten, wenn Sie wirklich das Gefühl haben, dass die von Ihnen kommt, die Entscheidung. Wobei natürlich jetzt unklar ist, was ich damit meine. Also die kommt nicht von außen, sondern Sie haben gewissermaßen eine Entscheidung getroffen, die Sie frei fühlen lässt, aber die Ihnen den Eindruck vermittelt, dass es richtig war und dadurch eigentlich Ihnen keine Freiheit gelassen hat, denn Sie wollten ja das Richtige, nicht die freie Entscheidung. Aber da kann man wunderbar drüber nachdenken, also glaube ich. Und wenn Sie, da Sie dabei auch dann nicht zum Ergebnis kommen und das geheimnisvoll bleibt, was Sie eigentlich tun, ist das das Schöne an dem Nachdenken. Also der Fortschritt besteht darin, dass er nicht zu Ende sein kann, nicht linear zu Ende sein kann, sondern Ihnen immer wieder Überraschungen lässt und Ihnen immer wieder die Chance gibt, also emphatisch ausgedrückt, sich selbst zu erfinden.
Nun denn, erfinden wir uns weiter selbst. Und arbeiten an der Verbesserung und der Erleichterung unserer Lebensumstände. Vielleicht gehen Sie jetzt ein Bier trinken, wir werden das tun. Ich danke Herrn Fischer recht herzlich. Ich hoffe, Sie mögen am nächsten Montag wieder dabei sein. Dann widmen wir uns, glaube ich, der Kunst und der Abstraktion.
Abstraktion, ja.
Wenn ich das richtig bekomme. Also, nochmals herzlichen Dank, Herrn Fischer. Schönen Abend. Wiedersehen.